Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Petrus, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Mariusz, wenn ich dich bitten dürfte, das Fenster dort drüben zu öffnen, damit es hier drinnen nicht so drückend ist. Hinten ist auch geöffnet, Mariusz, daher reichen 10 bis 15 Zentimeter. Die Urkirche beginnt, sich völlig neu zu organisieren. Wir sind Zeugen eines seelischen Kampfes. Die Hellenisten, also all diejenigen, die mit der griechischen Kultur verbunden sind, murren gegen die Hebräer, dass bei der täglichen Verteilung der Almosen ihre Häuser nicht genug berücksichtigt werden. Das ist ein unvermeidbares Problem, denn da, wo es Güter gibt, entstehen auch immer Probleme. Die Apostel unternehmen ganz konkrete Schritte und sagen, dass sie leider nur zu 12 sind. Wir erfüllen den Dienst am Wort, und aus eurer Mitte wählen wir 7 Männer von gutem Ruf. Und so wurden ausgewählt: Philippus, Prochorus, Nikanor, Stephanus, Timon, Parmenas und Nikolaus. Stephanus wird als Erster aufgezählt, denn er wird der erste Märtyrer werden. Und das Werk nimmt seinen Lauf. Sie wachsen weiter, es erscheinen Gallier und Polanen. Wieder gibt es Gemurre, die Kirche muss im Laufe der Jahrhunderte weitere Schritte unternehmen, um die menschlichen Aspekte der Kirchenarbeit zu verbessern. Denn die göttliche Dimension ist unveränderlich. Schon die Auswirkungen von Gottes Mechanismus schlugen ein wie ein Blitz. Schnell wuchs die Zahl der Jünger in Jerusalem, und sogar viele Priester nahmen diesen Glauben an. Freut euch daher darüber, dass auch wir oft über ähnliche Wege des Kreuzes, des Leidens und der Anspannung geführt werden. Lasst uns darüber freuen, dass heute so viele zur Kordel der heiligen Philomena und zum Opfer gekommen sind. Ich kann euch voll Freude sagen, dass unter ihnen auch unsere Gäste aus Tschechien waren, zu unserer großen Freude. Ihr berichtet, dass die Priester unsere Bücher lesen, sich ändern und anders predigen. Vor einem Jahr noch haben sie euch exkommuniziert, und jetzt segnen sie euch. Sie bitten um Gebete für Pfarrer Natanek, und einige von ihnen stellen sich ganz offiziell auf eure Seite, auf die Seite unserer Ritterschaft. Hinter all dem steckt das gewaltige Vorhaben Gottes. Der Schlüssel dazu ist einfach. Der Psalmist sagte heute dazu: Erweise deine Güte denen, die dir vertrauen. Ich wiederhole das, was sich durch diesen ganzen Predigtzyklus zieht. Dein Erfolg im Leben hängt vom Grad deines Vertrauens und deines Glaubens an Gott ab. Ich spreche hier vom Erfolg in den Augen Gottes, denn den Sinn dieses Erfolges wirst du erst im Himmel verstehen. Erst dann wirst du begreifen, was du erreicht hast und wovon du bedroht warst. So ist es heute mit den Häusern, dem Essen, den Autos. Wir werden alt werden und eine dürftige Rente haben. Alles wird kaputt gehen und auseinanderfallen. Unsere 4 Zimmer werden wir gegen 1 tauschen, die 2 Morgengarten gegen 2 Quadratmeter. Es gibt nichts, was das ändern könnte. So war es schon immer. Heute stehen wir in der Blüte, haben ein tolles Auto. In 10 Jahren ist es Schrott und wir werden immer noch damit fahren. Dieser Erfolg ist also relativ. Wenn ich ältere Menschen besuche, treffe ich nur ganz selten jemanden, der vermögend und glücklich ist. Der sicherste Erfolg für uns liegt in Gott. Er sagt es in demselben Evangelium und ihr findet es auch in unseren Botschaften. Ich bin da, fürchtet euch nicht. Wenn du also ein Kreuz trägst, deine Ehe vielleicht unglücklich ist oder deine Pläne nicht aufgehen, dann denk daran, hab keine Angst. Jesus, der Herr, ist mit dir. Er ordnet die Dinge, er macht es so, wie er es heute mit den Aposteln getan hat. Eine schwierige Situation, Wind und Wellen, sie rudern. Dabei ist der See Genezareth gar nicht so groß, er misst vielleicht 3 Kilometer. Ein paar Leute steigen in ein Boot, abwechselnd rudern immer 2 von ihnen. Da braucht man vielleicht eine halbe Stunde. Und hier überrascht sie die Nacht. Der Herr bringt uns solche Erfahrungen, damit wir begreifen, wer er ist. Sie laden ihn ins Boot ein und schon sind sie am anderen Ufer. Versteht ihr das? Dann versteht ihr auch den heiligen Hyacinth von Polen, der loszog, um Russland zu christianisieren. Er steht bei Płock an der Weichsel, die über die Ufer getreten ist, breitet seinen Mantel aus und fährt auf ihm mit seinen Gefährten hinüber. Vor kurzem hat Mikołaj zum Beispiel etwas über den heiligen Franz von Paola vorgelesen. Die Seeleute wollten ihn nicht nach Spanien mitnehmen, da breitete er seinen Mantel aus und betete. Seine Brüder lud er ein, Platz zu nehmen, stellte seinen Stock als Mast auf und hing ein Stück Stoff dran. So zog er an dem Schiff vorbei und fuhr hinüber. Gott lädt uns auf solche Ebenen ein, aber er sagt eins, fürchtet euch nicht. Zweifel ist das größte Hindernis auf dem Weg zu Gottes Schätzen. Furcht ist ein Merkmal Satans. Es liegt in seiner Natur, dass er versucht, euer Sein und Handeln mit Angst und Schrecken zu erfüllen. Schaut euch um, wie sehr versucht wird, uns zu erschrecken. Auf der Welt ist Frieden, die Weißen führen keine großen Kriege. Aber es herrschen noch Terrorismus, Hundegrippe, Vogelgrippe, Schweinegrippe, BSE, Klimaerwärmung und saurer Regen. Wenn ihr das ständig hört, davon erfüllt seid, dann müsst ihr vor allem Angst haben, dann müsst ihr Feiglinge sein. Fürchtet euch nicht, ich bin da. Wir kämpfen als Ritter für die Inthronisation und Jesus sagt ganz einfach, der Sieg ist auf meiner Seite. Denn ich bin hier der König. Wir müssen nur eins begreifen. Ich bin da, fürchtet euch nicht. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott uns sehr oft so eine Gnade erweist, wie es heute mit den Jüngern geschehen ist. Wenn jemand die besondere Gnade Gottes erleben möchte und sehen will, wie er ständig wirkt, dann rate ich euch, uns auf einer Fahrt im Rahmen der Aktion Wir erobern Europa zurück zu begleiten. Dann werdet ihr sehen, was Gott alles bewirken kann. Wir fallen alle auf die Knie, wissen nicht, wie wir das alles organisieren sollen. Tausende von Menschen, kaum sichtbar, die Techniker noch auf dem Weg. Wenn uns die Angst erfasst, wird es immer Hindernisse geben. Ich möchte unsere Überlegungen zum Thema Bekehrt euch weiterführen. Ihr seid aus den verschiedensten Daseinsformen hierher gekommen und versteht meinen inneren Zwang, mein lautes Rufen, seitdem ich Gottes Befehl erhalten habe, indem er zum Opfer aufruft. Die Mutter Gottes hat mir aufgetragen, mich jetzt um die Rettung eurer Seelen zu kümmern. Ich habe aus dieser Erde bereits alles herausgeholt, was ich herausholen ließ. Und da zeigt es sich, dass seit jenem Tag täglich vielleicht 5 oder 10 zum Opfer gekommen sind. Die ganze Zeit überkommen sie. Das alles bewirkt Gott. Ich allein mit meinen menschlichen Fähigkeiten bin ratlos. Deshalb halte ich diesen Predigtzyklus Bekehrt euch auch mit so viel Herzblut. Zu dem Zyklus über den Glauben werde ich noch zurückkehren. Dazu wird es noch ein gutes Dutzend Predigten geben. Was hat uns Gott in den drei letzten Predigten, in den Botschaften gezeigt? Dass deine Schwäche ihn nicht kümmert. Deine Schwäche und deine Sünde sind kein Hindernis auf dem Weg zur Heiligkeit. In dem Sinne, dass er dich beleidigt verlassen würde. Nein, er ist immer bei dir. Es stimmt schon, dass die Sünde, die Rebellion, dich von ihm entfernt, aber nicht Gott von dir. Gott zeigt hier, wie sehr er in uns verliebt ist. Er sagt, wenn du meinen Willen annimmst und die Last akzeptierst, mit der ich deine Eltern bestraft habe, schließe ich dich in meine Arme. Denn den Predigtzyklus habe ich mit der unvollkommenen Natur des Menschen begonnen. Niemand wurde als Heiliger geboren. Am schwierigsten ist es, der Jugend gewisse Dinge zu erklären, denn sie würde am liebsten alles der Unvollkommenheit zuschreiben. Dem Łukasz habe ich heute einen Schlauch gegeben, um die Betonfläche zu waschen, weil wir Gäste erwarteten. Der Sprühkopf hat zwei Griffe, einen, um ihn festzuhalten, der andere, um den Wasserstrahl leichter zu steuern. Aber irgendwie haben die Jungs heute die Grundsätze vergessen und den Schlauch am Ende festgehalten. Plötzlich fängt es an zu vibrieren, das Teil dreht sich los und fällt auf den Boden. Und schon ist der Sprühkopf kaputt. Aber hier können wir nicht von Unvollkommenheit sprechen. Damit würde der heutige Mensch am liebsten alles rechtfertigen. Man ist ein Trottel, so sieht das aus. Und den Jungs, die bei mir arbeiten, habe ich erklärt, dass ich ihnen die Rechnung vorlegen werde. Denn ich habe den Schlauch immer so gehalten. Mein Vater hat mir beigebracht, mach es genau so, wie ich es tue. Aber wenn du nicht zusiehst, musst du es nachholen. Und später wirst du gießen. Gott aber ist, was die Unvollkommenheit der menschlichen Natur angeht, nicht so bedingungslos wie ich gegenüber meinen geliebten Neffen. Er wartet immer. Er gibt einem immer eine Chance. Denn er weiß, dass es nicht die Schuld des Menschen ist. Wenn du den Schlauch so hältst, ist es deine Schuld, denn du hättest ihn anders halten sollen. Oder wenn du zum Beispiel mit dem Auto fährst und dabei das Bein auf das Lenkrad legst. Im nächsten Moment landest du vor einem Baum und das Geheule ist groß. Aber hier gibt es nichts zu weinen. Weder Mama noch der liebe Gott sind schuld. Hier gilt es, die Wahrheit zu sagen. Der Sohnemann war leichtfertig und hat das Bein auf das Lenkrad gelegt. Dann ist Gott nicht da, um dich zu trösten, sondern du übernimmst die Verantwortung für das, was passiert ist. Und deshalb erklären uns Jesus, der Herr und Gott, der Vater, dass wir leider akzeptieren müssen, dass wir unvollkommen sind. Heute versucht man, euch um jeden Preis einzureden, dass ihr euer Schicksal selbst in die Hand nehmen könnt, dass ihr alles erreichen könnt. Ein Fingerschnippen und alles läuft. Aber so ist es nicht. Was das innere Leben angeht, sind wir nach Adam und Eva wie Invaliden. Und was verlangt Gott von uns? Dass wir das als gerecht akzeptieren. Aber warum soll ich für meinen Vater leiden? Jesus, der Herr, wird uns sagen, dass es wegen der Sünden ist. Eine so gewaltige Strafe, die wir von den Stammeltern erhalten haben und deren Folgen auf uns alle übergehen, bewirkt, dass Gott sagt, hier musst du meinen Willen annehmen. Du musst mein Erschaffen für die Schuld bezahlen, welche deine Mutter dir auferlegt hat. Denn das ist gerecht. In unserem Glauben ist das am schwersten zu akzeptieren. Für Evas Verlangen müssen wir alle zahlen. Welches Gleichgewicht musste folglich Eva im Paradies stören? Um jenes katastrophengleiche Ereignis zu verstehen, muss man sich bewusst machen, auf welche Katastrophe die gegenwärtige Zivilisation zusteuert, indem sie Gott ablehnt und ihm den Krieg erklärt. In den Texten der zeitgenössischen Mystiker erklärt Jesus, dass die Menschheit drei große Kriege mit ihm geführt hat. Der erste ist der von Adam und Eva im Paradies. Der zweite große Krieg ist die Tötung des göttlichen Sohnes, die Juden, Ägypten, Palästina. Und gegenwärtig herrscht der dritte, der große Religionskrieg. Man hört in verschiedenen Prophezeiungen, dass der Religionskrieg die Ursache von viel Unglück sein wird. Er wird es nicht, sondern er ist bereits im Gange. Die planmäßige Abkehr von Gott. Denkt einmal daran, was uns für die Ausstoßung Gottes aus unserem Dasein, aus unserem Menschsein, aus unserer Welt erwartet. Da wir heute so eine Strafe für den Aufstand Evas ertragen müssen. Macht euch einmal bewusst, auf welchen Abgrund wir zugehen. Es gab bereits Präludien solcher Systeme. Hitler, das war die totale Abkehr von Gott. Der Mensch, das Nazitum, die arische Rasse. 120 Millionen Menschen hat diese Idee auf dem Gewissen. Dabei hat sie in Form des Zweiten Weltkriegs nur 5 Jahre gedauert. Zählt man die 6 Jahre davor, ab 1933, dazu, sind das zusammen 11 Jahre. In 11 Jahren 120 Millionen Menschen. Eine ganz schöne Leistung, nicht wahr? Die Deutschen sind gründlich und haben in kurzer Zeit viel erreicht. Genauso viel haben die Russen erreicht, beziehungsweise die nach Russland verschickten Leute. In einem Zeitraum von 70, 80 Jahren haben sie ebenfalls über 100 Millionen Opfer auf dem Gewissen. Dieses System hat auch verkündet, dass es Gott nicht gibt. Offiziell, amtlich. Damit haben wir in 2 Regionen der Welt schon 2 Präludien. Mittlerweile jedoch gibt es eine globale Symphonie. Welt, denkt daran, was dich erwartet. Hört euch deshalb folgenden Satz Gottes, unseres Vaters, an. Du musst für mein Erschaffen bezahlen, für die Schuld, die wir von der Mutter übernommen haben, weil es gerecht ist. Aber dennoch habe ich in meiner Liebe ununterbrochen Sehnsucht nach dir. Und ich sage dir unendlich oft, dass ich dich liebe. Deshalb ist die Größe Gottes in dieser seiner Gerechtigkeit versteckt in dem Geheimnis seiner Liebe, dass er dich niemals verlässt, dass er dich immer bei sich aufnimmt. In der Predigt heute Vormittag habe ich dafür das Beispiel des verlorenen Sohnes und der Haltung des Vaters angebracht. Der Sohn zog in die Welt und der Vater schaute ständig in die Richtung, in der jener fortging. Er wartete auf dessen Rückkehr. Als er zurückkehrte, lief der Vater hinaus und schloss ihn in seine Arme. Der Sohn schaffte es nicht, seine Selbstanklage gegenüber dem Vater zu Ende zu bringen, seine Erklärung, dass er dessen Sklave sein will. Und er erhielt all das, was er vormals gehabt hatte. Egal, ob ihr 20 seid oder 30 oder 60, von Gott erhaltet ihr immer die gleichen Privilegien. Und Gott verzeiht alles. Er gewährt unglaubliche Gnaden. Hinter uns liegt der Barmherzigkeitssonntag. Ihr gehört zu den eifrigsten unter den Gläubigen. Daher frage ich euch, wer von euch war am Barmherzigkeitssonntag bei der Beichte und hat die heilige Kommunion empfangen? Hände hoch. Ungefähr die Hälfte. Im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina steht klar geschrieben, dass an jenem Tag die Pharisäer besiegt wurden und dass denjenigen, die an diesem Tag zur Beichte und zum Abendmahl gehen werden, alle Strafen des Fegefeuers erlassen werden. Wenn du zum Beispiel 50 Jahre alt bist, erlässt dir Gott die 1000 Jahre, die er dir auferlegt hat. Seht ihr, was für eine Gnade das ist? Versteht ihr den Wahnsinn Gottes? Und in dem, was ich euch verkünde, im Endzeitweg, im Opfer, sagt Gott, ich weiß, dass du ratlos bist. Du schaffst es nicht allein, aber sag, dass du mein Sklave sein willst. Unternimm diesen Schritt, damit ich dich auffangen kann. Dann übernehme ich für dich die Verantwortung, für deine Heiligkeit und Erlösung. Zeigt mir eine vergleichbare Institution auf der Welt, die so großzügig, so geduldig und so verständnisvoll ist. Wenn ihr den Kredit bei der Bank nicht abzahlt, seid ihr in ein paar Monaten euer Haus los. Egal was ihr tut, ihr bekommt sofort die vollen Konsequenzen zu spüren. Aber hier sagt dir Gott, dass du weiter sein Sohn bist, obwohl du so viele Überfälle, Vergewaltigungen oder Diebstähle auf dem Kerbholz hast. Gott sagt, du bist mein Sohn. Komm zu mir und bekenn dich. Versteck dich nicht, sondern erzähl mir von deinen Misserfolgen, damit ich dich stärken kann. Ich liebe dich. Ich warte auf dich. Erlaube mir, dass ich dich in meine Arme schließe. So eine Freundschaft muss man verstehen. So eine Freundschaft entsteht zwischen uns alten und kleinen Kindern. Ich selbst entdecke die Macht der Liebe am Beispiel der kleinen Maria. Ein dreijähriges Kind sagt: Onkel, ich liebe dich. Ich habe mich nach dir gesehnt. Ich habe etwas für dich. So ein Akt der Liebe. Nur ein Kind kann das sagen, weil es rein ist. Wir sind schon zu sehr ausgelaugt. Wir können uns solche Akte nicht leisten. Gott sagt: Deine Schwäche stößt mich überhaupt nicht ab. Sie entfernt mich kein Stück von dir. Sei nur demütig im Ertragen dieser Armut und bitte vertrauensvoll um meine Hilfe. Wenn ihr mit euren Problemen in der Ehe, in der Arbeit, im Leben zu mir kommt, dann rate ich euch immer genau das. Ich befreie euch nicht von dem Kreuz, von der Bedrückung. Es gibt Gott den Herrn, bitte ihn. Er verlässt dich nicht. Denn durch die Priesterschaft weiß ich, Gott hat schon so vielen Menschen geholfen, die darauf vertraut haben, dass er es kann. Wenn ihr also Gott um Hilfe bittet, dann sollt ihr wissen, was Gott sagt. Befehle mir und ich werde dich tragen. Das ist paradox. Befehle mir und mach mich zum Sklaven deiner Liebe. Schon mehrfach habe ich dieses Beispiel gegeben. Als der Herrgott einmal über einen gewissen Peter bei dessen Tod urteilt, kommt er auf die Idee, über ihn so zu urteilen, als schaue er mit ihm Dias an. Und er zeigt ihm: Schau mal, Peter, was du hier getan hast. Und schau mal hier und hier. Siehst du, hier war ich bei dir. Hier sind meine Spuren und dort sind deine. Und dann ist er über 30. Peter sieht nur eine Spur und nicht zwei. Aha, wenn du hier bei mir gewesen wärst, hätte ich nicht so viele Fehler begangen. Und der Herr sagt: Peter, dies ist meine Spur. Hier habe ich dich getragen. So eine Gnade will euch Gott erweisen. Befehle mir, und ich werde dich tragen. Angesichts deiner Liebe ist Gott ratlos. Du kannst zum Herrn über Gott werden. Ich kann diesem kleinen Kind einfach nichts abschlagen, da es mich so sehr liebt. Ein Bonbon aus dem Schrank, ein paar Worte. So eine Liebe muss man sehen. Wenn ich mich für einen Augenblick hinlege, kommt sie sofort an, nimmt eine Decke und legt sie mir auf die Füße. Ich kann mich einfach nicht dagegen wehren. Ich bin ratlos. Und Gott ist uns gegenüber genauso ratlos. Wenn wir ihn lieben werden, wird es nichts geben, was er uns abschlagen kann. Wovor fürchtest du dich? Streckt denn ein Kind, das vom Laufen müde wird, nicht die Hand zu seinem Vater aus? Ich kenne deine Schwäche, aber vergiss nicht meine Güte. Ihr müsst immer daran denken, dass Gott Liebe ist und dass er gut ist. Ihr kennt diesen Hymnus, den ich vor 2 Jahren mit euch gesungen habe. Gut ist mein Gott, ich singe ihm ein Lob. Wenn ihr daran denkt, werdet ihr all eure Fehler problemlos ertragen. Ich kenne deine Schwäche, aber vergiss nicht meine Güte. Ich rate euch manchmal, die Begebenheiten der Hirten von Bethlehem nachzulesen, die in der Grotte von Bethlehem Gottes Güte erfahren haben. Wie Gott sie verändert hat. Sie erreichten Golgatha, die Ansammlung jener überlebenden Hirten traf sich vor dem Gipfel mit dem Erlöser. Sie hatten ein schweres Leben, versklavt, ausgestoßen, in die Wüste vertrieben und von Bethlehem verlassen. Fast 30 Jahre hatte das gedauert. Deshalb hat Jesus, als er begann, öffentlich zu wirken, zuerst die Hirten gesucht, jene, die ihn am meisten liebten. Bei Maria Valtorta wird zuerst eine Landkarte gezeigt. Sein Weg durch den Norden Palästinas, auf dem er alle suchte. Und er hat sie alle gefunden. Wir sollten die Worte der Hirten lesen, ihre Liebesergüsse und das, was dort geschah. Daraus sollten wir lernen. Ich wiederhole die Maxime. Gott sagt, ich kenne deine Schwäche, aber vergiss nicht meine Güte. Möge meine Liebe das sein, was dich zu meiner Seele zieht. Möge meine Liebe das sein, was dich zu meiner Seele zieht. Das ist die zweite Eigenschaft, Güte und Liebe. Warum hängen die Menschen nicht an Jesus Christus? Sie wissen doch, dass er Liebe ist und dass er gut ist. Ich weiß, was Jesus mit uns macht. Die Umgebung hält es mit uns nicht aus, denn er hält für euch die Gnade bereit, dass in euch das Verlangen nach seiner Liebe so groß sein wird, dass euch die Welt überhaupt nicht mehr interessieren wird. Keine Hochzeitsfeier, keine Vergnügungen, kein Fernseher. Mit euch wird das geschehen, was die Mutter Gottes von Medjugorje bereits gefragt hat. Wenn die Sonntagsmesse zu Ende ist, sehnt ihr euch dann schon nach der nächsten? Du wirst ununterbrochen brennen, weil du die Möglichkeit hast, ihn zu treffen. Ich liebe dich. Ich lasse nicht zu, dass du gehst. Ich verstoße dich nicht. Auch wenn ich dich den ganzen Weg übertragen muss, gehe ich nicht fort. Auch wenn du für mich eine Last bist, so ist es doch eine süße Last. Gott ist verrückt. Wenn wir eine Last haben, versuchen wir sofort, uns zu befreien. Aufhören, sich befreien, flüchten. Und Gott sagt, egal, was für ein Strolch und welche Last du auch für ihn bist, auch wenn er dich die ganze Zeit übertragen muss, bist du doch für ihn eine süße Last. Das sind gewaltige Worte. Wenn wir Gott kennenlernen, der voller Güte und Liebe ist, dann können wir Berge versetzen. Wenn wir den Menschen so einen Gott zeigen, dann werden sie sich bekehren. Die Zeit der Rettung der Kirche befindet sich nun in den Händen der Laien. Ihr tut das. Ihr vollbringt das. Ihr macht es so wie die Apostel und die Jünger, so dass sich die Priester und Hohenpriester bekehren werden. Mein Kind, denke also nicht, dass ich wegen deiner Schwäche böse auf dich bin. Ich bin dir nicht böse. Wie oft habe ich seelische Kämpfe mit meiner Mutter geführt, die davon träumte, dass ich wie Andrzej Łopata sei, Geschirrspüle und brav bin, dass ich so ruhig wie dessen Vater Józef sei, denn meiner war so nervös. Mama, das ist nicht wahr. Gott liebt mich so, wie ich bin. Ich weiß, dass ich so bin. Ja und? Wenn du das weißt, dann musst du manchmal vorsichtig sein, da ich manchmal an meine Grenzen komme. Aber wenn du uns so aufreibst, dann müssen wir das irgendwie aushalten. Denn Gott sagt, ich bin wegen deiner Schwäche nicht böse auf dich. Ich bin dir nicht böse. Gott sagt euch oft, warum ihr bei der Arbeit mit ihm nicht viel erreicht. Weil ihr wollt, dass er euren Plan und euren Weg akzeptiert. Mama wäre also überglücklich, wenn ich so wäre wie Andrzej Łopata oder Józef. Das geht nicht. Denn dann würde Gott sagen, mein liebes Kind, du bekommst nichts. Du kennst deinen Platz in diesem System nicht. Das ist nicht die richtige Schublade. Hab keine Angst davor zu bitten. Hab keine Angst, denn ich gehöre zu dir. Als Petrus sank, rief er, Herr, errette mich, weil er sank. Und wurde er gerettet? Bei all dem kann euch Gott genauso helfen. Ihr müsst nur im Glauben verrückt und an Liebe unersättlich sein. Amen.